Von mir nochmal hallo. Ich möchte euch über die Perl-Features in 5.34, 5.36 erzählen. Reini hat es eben gerade schon gesagt. Es gibt leichte Überschneidungen mit dem Vortrag von Paul von gestern. Ich habe meinen Vortrag aber vorher eingereicht. Also ein paar Sachen, die ich erzählen werde, werden euch also zumindest visuell schon mal bekannt vorkommen, weil es auf den Folien von Paul zu sehen war. Ein paar Sachen zusätzlich werde ich aber dennoch erzählen. Bevor ich loslege, vielleicht zwei, drei Worte zu mir. Mein Name ist René Becker. Gut, die meisten hier im Raum kennen mich. Ich habe ein kleines Unternehmen, Perl Services, und unter dem Label Perl Academy machen wir auch Perl-Schulungen. Und neben Perl gehört IT-Security zu meinen Interessen. Werde ich morgen dann noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Gut, über diesen Vortrag heute. Wie ihr wahrscheinlich wisst, gibt es in jedem Jahr ein stabiles Release von Perl. Im letzten Jahr war das Perl 5.34 und in diesem Jahr wird das 5.36 sein. Das wird in zwei, drei Monaten wird es veröffentlicht werden. Die Dinge, die ich hier im Vortrag zeige, sind eigentlich soweit fix. Kleine Änderungen können aber durchaus noch reinkommen. Also die letzten Änderungen, neue Funktionen, die sind erst vor wenigen Tagen im Developer Release veröffentlicht worden. Aber da können sich kleine Änderungen noch ergeben, aber das meiste sollte soweit fix sein. Gut. Wer mag Fehlerbehandlung in Perl? Also bei den meisten wird es vermutlich irgendwie mit einem Block-Eval sein. Das hat aber wieder ein paar Probleme. Also dieses $@ könnte in der Zwischenzeit überschrieben worden sein, bevor ich die Abfrage mache. Oder wenn ich den Fehler lokalisiere, dann wird er auch zurückgesetzt, wenn es den Scope wieder verlässt. Und es gibt da einige andere Unschönheiten mit dem Block-Eval. Das ist auch in TryTiny, in dem Modul ist es auch ein bisschen dokumentiert. Und ja, was gibt es so an Modulen? Also es gibt auf CPAN etliche Module, die versuchen, diese Unschönheiten von dem Block-Eval auszumerzen. Und im Laufe der Zeit haben sich da etliche Module angesammelt. Also die ich hier aufgelistet habe, ist auch nur ein Teil. Es gibt noch deutlich mehr. Es gibt ein TryTiny, es gibt ein Syntax-Keyword Try, das ist auch von Paul. Es gibt Try-Catch, es gibt Try, es gibt Nice-Try, es gibt Try-Lite, es gibt Try-Harder, es gibt Try-Tiny-Tiny. Es gibt da eben einige, die haben teilweise wieder ihre eigenen Probleme. Unter dem Link gibt es eine Auflistung von oder einen Vergleich von einigen dieser Module, die dann einfach vergleichen, wo liegen die Vor- und Nachteile von den einzelnen Modulen. Einige sind relativ langsam, also vor allem im Vergleich zum Block-Eval. Manche haben wieder eigene Abhängigkeiten, was man vielleicht auch in seiner Anwendung nicht haben möchte, um nicht dann irgendwann das halbe CPAN installieren zu müssen. Und natürlich, wenn es ganz viele Module auf dem CPAN gibt, stellt sich immer die Frage, welches dieser Module soll ich nutzen? Und wird es denn überhaupt noch aktiv weiterentwickelt? Wie sieht es denn in 3 Jahren aus? Umso schöner ist es, wenn es dann irgendwann im Core landet. Es gibt seit 5.34 gibt es ein experimentelles Try-Catch. Damit ich es benutzen kann, muss ich es einfach mit UseFeatureTry aktivieren. Da es noch experimentell ist, würde es bei der Verwendung eine Warnung geben. Die schalte ich einfach aus mit No Warnings Experimental Try. Und anschließend kann ich dann einfach einen Try-Block definieren, in dem ich jeglichen Perl-Code ausführen kann. Und wenn dort irgendwie ein Fehler auftritt, das Skript eigentlich sterben würde, dann wird es entsprechend abgefangen. Kann ich dann im Catch-Block entsprechend behandeln, kann eine Variable definieren, in der dieser Fehler dann auftaucht oder in der der Fehler dann steckt und kann dann diese Fehlerbehandlung machen, wie ich es möchte. Ich kann hier einfach eine Warnung ausgeben, kann es in den Logdatei schreiben oder was auch immer. Weil? Was ist falsch? Ah, okay. Ja, bei der Ausgabe. Okay, danke. Ich kann natürlich auch mit Fehlerobjekten arbeiten. Bekomme ich dann eben in dem $error habe ich dann ein Objekt, mit dem ich dann arbeiten kann. Und was jetzt dann in 5.36 neu dazukommt, wenn ich jetzt in dem Catch ein Exit zum Beispiel habe, dann würde ich ja normalerweise aus dem Skript rausgehen. Aber dann können zum Beispiel noch Datenbankverbindungen offen sein oder es müssen eigentlich noch andere Aufräumarbeiten vorgenommen werden. Und mit 536 gibt es dann noch einen Finally-Block, der auf jeden Fall ausgeführt wird. Also man sieht unten noch nicht, doch, also man sieht, dass die Warnung, die Fehlerbehandlung findet statt und zum Schluss gibt es immer noch diese Ausgabe-Cleanup. Also dieser Finally-Block wird auf jeden Fall ausgeführt. Dann eine ganz kleine Änderung, die aber in Reg.
Ja? Frage für den Try-Catch. Wie verhält sich das beim Returner innerhalb von Treuhand in der Funktion? Also ähnlich wie bei Try-Catch? Oder macht der beim Returner einen Sprung aus der Funktion?
Nee, also das ist ähnlich wie bei Try-Tiny. Dann eine kleine Änderung, die ich trotzdem nicht vorenthalten möchte, bei regulären Ausdrücken kann man hier in geschweiften Klammern angeben, wie oft der Ausdruck oder der Buchstabe vorne dran auftauchen soll. Und wenn man eine Zahl angibt, muss es genau diese Anzahl an Vorkommen geben. Und wenn man, man kann eine untere und eine obere Grenze angeben. Und wenn die untere Grenze quasi die 0 ist, dann kann man das auch einfach weglassen. Also ich kann in geschweiften Klammern einfach in dem Beispiel hier die Komma 6 schreiben und dann muss das, was vorne dran steht, mindestens oder bis zu 6-mal muss das vorkommen. Für Oktalzahlen gibt es einen neuen Präfix, das 0b, dann ist es einheitlich zu den Hexadezimalzahlen und zu den Binärzahlen, dass man es einfach im Quellcode schon leicht erkennen kann, dass die Zahl danach eben eine Oktalzahl ist. Gut. Kommen wir zu größeren Änderungen. Also die letzten zwei Sachen waren ja eher kleinere Sachen. Wenn man Use und dann die Versionsnummer angibt, dann wird ja Verschiedenes automatisch aktiviert, wird ein Feature-Bundle wird aktiviert, es wird mindestens die Perl-Version verlangt bei der Ausführung. Seit Perl 5.12 wird automatisch auch Strict geladen und mit 5.35, also dann 5.36 dann als Produktivversion, sind die Warnungen dann auch automatisch eingeschaltet. Das heißt, ich brauche kein Use Strict Use Warnings mehr, wenn ich einen Use V5.35 mache und ich bekomme eben auch die Warnung, wie hier in dem Beispiel, wenn ich versuche, zu einem String eine Zahl zu addieren, dann bekomme ich eben die Warnung, dass der String kein numerischer Wert ist. Es gibt einige Sachen, die mit 536 dann nicht mehr erlaubt sind. Die beliebten Bareword-File-Handles, die man auch noch in etlichen Tutorials online sieht und findet, die sind dann, wenn man Use V535 oder 536 nutzt, die sind dann, werfen dann einen Fehler. Also das Skript wird dann erst gar nicht ausgeführt. Man sieht unten die Fehlermeldung, Bareword File Handle ist not allowed under no feature irgendwas. Da ist auch schon die Lösung, wenn man es dennoch benutzen möchte, weil man vielleicht alten Code hat. Man kann einfach mit Use Feature Bareword File Handles, kann man das Feature wieder aktivieren, sodass man die Bareword File Handles nutzen kann. Oder man lässt einfach das Use V535 weg, dann läuft es auch weiterhin. Genauso diese indirekten Methoden aufrufen, findet man auch in etlichen Dokumentationen von CPAN-Modulen noch. Diese Schreibweise wie hier in Zeile 5, das findet man ja auch in vielen anderen Programmiersprachen, dass man quasi das New und dann den Klassennamen hat. Das wird dann in 536 so nicht mehr erlaubt sein, wenn man dieses Use V535 oder 536 macht. Auch dafür gibt es wieder die Lösung, ich kann es explizit einschalten mit Use Feature Indirect. Oder ich lasse einfach die Versionsangabe raus. Verliere dann aber oder habe dann nicht die ganzen schönen anderen Sachen, die es noch gibt. Zugriff auf Hashes mit mehrdimensionalen Keys. Ganz ehrlich gesagt musste ich lange suchen, bis ich überhaupt irgendwo mal ein Beispiel gefunden habe. Ich selbst habe es noch nie verwendet. Ich musste das für die Slides erstmal ausprobieren, was da überhaupt gemacht wird. Ist dann eben jetzt auch mit 536 so nicht mehr erlaubt. Genau, bekommen dann entsprechend die Fehlermeldung, dass es einen multidimensionalen Hash-Lookup gibt und der ist eben deaktiviert in 536. Wenn ich das nutzen möchte, kann ich das weiterhin tun. Wie gesagt, ich musste lange suchen, bis ich überhaupt ein Beispiel in der freien Wildbahn gesehen habe. Wahrscheinlich nutzt das eh kaum einer. Und Switch ist aus dem Feature-Bundle verschwunden. Jetzt etwas, was Paul gestern schon gesagt hat. Es gibt Features, die haben den experimentellen Status verlassen, sind jetzt quasi als stabil angesehen, unter anderem die Signaturen, wo hier gestern ja auch schon große Freude war. Aber es gibt auch noch den IsA-Operator, der jetzt nicht mehr experimentell ist, mit dem ich einfach überprüfen kann, ob eine Variable ein Objekt einer bestimmten Klasse ist. Also ich kann das auch einfach mit UseFeatureIsA aktivieren, habe dann irgendeine Klasse, die macht jetzt nicht allzu viel, außer dass sie einen Konstruktor hat. Ich kann dann ein Objekt von dieser Klasse erzeugen und dann habe ich verschiedene Wege, wie ich prüfen kann, ist dieses Objekt ein Objekt einer bestimmten Klasse. Also ich kann hier einfach den Klassennamen als BearWord angeben, also ist dieses Objekt ein Objekt der Klasse T. Ich kann den Klassennamen in einem String festlegen und kann natürlich auch mit Variablen arbeiten. Und bekomme dann entsprechend gesagt, dass diese Variable ein Objekt ist von der Klasse T. Signaturen. Bin ich überfragt, müsste ich kommen. Also die Frage war, ob ich zwei Variablen, die Objekte sind, quasi von der gleichen Klasse sind. Das weiß ich nicht, glaube ich, aber nicht. Werde ich ausprobieren. Kann ich dir so jetzt auf die Schnelle nicht beantworten. Ich werde es nachreichen. Genau. Signaturen gibt es schon seit 2014, also sind schon ein paar Jährchen, sind mit Perl 5.20 oder in Perl 5.20 eingeflossen. In der Zwischenzeit gab es einige kleinere Änderungen, im Großen und Ganzen war aber die Verwendung relativ stabil, es ist jetzt auch als stabil angesehen, enthält aber nicht benannte Parameter, sondern wirklich nur positionale Parameter. Und was jetzt dann neu ist in 5.36, wenn man diese Variable at underscore in Subroutinen verwendet, die Signaturen nutzen, dann wird eine Warnung geworfen und die muss man dann entsprechend ausschalten mit No Warnings. Wie sehen diese Signaturen aus? Ich kann in der Subroutine kann ich einfach angeben, wie viele Parameter ich habe oder wie viel ich erwarte, welchen Namen die bekommen sollen. In dem Fall hier $Name, $Year. Und wenn ich das einfach aufrufe mit zwei Parametern, bekomme ich dann hier diesen Text ausgegeben. Übergebe ich nur einen Parameter, bekomme ich auch eine entsprechende Warnung oder Fehlermeldung. Das ist keine Warnung, ist eine Fehlermeldung, dass ich eben zu wenig Parameter übergeben habe, dass ich nur einen Parameter übergeben habe, obwohl zwei erwartet wurden. Und hat man diesen Fall, möchte man da flexibel sein, kann man bei den Signaturen auch Default-Werte einfach angeben, indem ich da direkt bei der Festlegung der Parameter mit ist gleich und dann den Default-Wert übergebe. Und das muss nicht einfach nur ein String oder eine Zahl sein, sondern ich kann eine Subroutine aufrufen, ich kann einen Do-Block angeben, um noch mehr zu tun, als einfach nur eine Subroutine aufzurufen und kann damit eigentlich alles Mögliche machen. Es kann auch passieren, dass ich bei einer Subroutine sage, ich möchte nur zwei Parameter haben, habe aber vielleicht beim Aufruf das vergessen und übergebe zu viele Parameter. In dem Fall wird auch ein Fehler geworfen, dass ich eben zu viele Parameter übergeben habe, nämlich drei statt der erwarteten zwei. In solchen Fällen kann ich dann auch einfach mit sogenannten Slurpy-Parametern arbeiten, also ein Hash oder ein Array, in dem dann einfach alle überflüssigen oder überzähligen Parameter dann landen. Genau, kann ich dann beliebig viele, mindestens zwei, und aber beliebig viele Parameter übergeben. Genau, hier nochmal eine Auflistung von den Signaturen, was möglich ist. Darauf gehe ich jetzt in Anbetracht der Zeit nicht näher ein. Das ist eine Liste, die von Brian DeFoy stammt. Link ist dann auch in den Folien drin. Genau. Es gibt noch so Kleinigkeiten wie Unicode 14.0 wird unterstützt und Floating Point Exceptions werden sofort geschmissen und nicht mehr später erst. Gut, dann gibt es Defer Blocks. Das sind Blöcke, die kann ich an jeder beliebigen Stelle definieren und sie werden ausgeführt, sobald der aktuelle Scope verlassen wird. Ist zum Beispiel ganz nett, wenn man eine Datenbankverbindung hat und die dann später sicher abbauen möchte, die Verbindung, werde ich dann auch gleich im Code noch zeigen. Also mit Use Feature Defer kann ich das aktivieren. Jetzt habe ich hier einfach mal mit geschweiften Klammern einen neuen Scope gemacht und möchte irgendwas ausgeben und sage direkt danach, naja, irgendwann später mit diesem Defer-Block möchte ich was anderes ausgeben und kann nach diesem Defer-Block noch weiteren Perl-Code ausführen. Und wie man unten in der Ausgabe sieht, ist quasi die Ausgabe aus dem Defer-Block taucht auch wirklich als letztes auf. Es ist dann ganz nett, wenn ich wirklich eine Datenbankverbindung aufbaue und ich kann direkt, nachdem ich die Datenbankverbindung aufgebaut habe, kann ich sagen, und am Ende von dem Scope, also wenn der Scope verlassen wird, soll diese Datenbankverbindung wieder geschlossen werden. Kann dann auch mit einem Statement handle, ich bereite da was vor und sage direkt in einem Defer-Block, ja, wenn der Scope verlassen wird, soll dieses Statement handle beendet werden. Es ist so, die Defer-Blocks werden quasi in umgekehrter Reihenfolge ihrer Definition werden die ausgeführt. Also in dem Fall würde dann beim Verlassen des Scopes erst das Finish aufgerufen werden auf dem Statement handle und danach dann die Datenbankverbindung geschlossen werden. Eine nette Sache, auf die ich mich echt freue, ist, dass man in Vorschleifen mehrere Werte auf einmal aus einem Array holen kann. Das heißt, es ist eine ganz elegante Möglichkeit, wie ich über alle Werte in einem Hash iterieren kann oder über alle Einträge in einem Hash iterieren kann. Ich muss also nicht mehr eine Wildschleife mit dem Each nutzen, sondern kann einfach eine Vorschleife nutzen. Oder ich kann mir mehrere Werte aus einer Liste holen. Wenn man hier die Batches sieht, es sind ja immer 4 Batches auf einer Seite und ich habe eine große Liste der Teilnehmer hier von dem Workshop und dann brauche ich keine Zählervariable mehr, mit der ich prüfe, bin ich jetzt quasi schon auf der nächsten Seite von den Batches, sondern ich lasse mir einfach immer 4 Einträge liefern und das sind dann die Batches von einer Seite. Ist eigentlich nur eine Kleinigkeit, aber auf die freue ich mich schon. Gut, dann boolsche Werte. Es gibt jetzt die Möglichkeit, quasi über die Lebenszeit einer Variablen zu prüfen, ist das ein boolscher Wert oder nicht, also ist sie von boolscher Natur. Ist dann ganz praktisch, wenn man zum Beispiel mit JSON-Daten austauschen möchte, da gibt es ja das True und False und das gibt es ja so in Perl nicht wirklich. Das heißt, wenn man irgendwie Daten von Perl über JSON austauschen möchte, muss man immer überlegen, ist jetzt die 1, ist das jetzt ein True oder ist das die Zahl 1? Oder ist der Leerstring, ist das ein False oder ist das wirklich ein Leerstring? Und mit diesem Stable Boolean Tracking kann man quasi nachvollziehen im Laufe der Zeit, ist diese Variable wirklich ein boolscher Wert oder nicht? Wo kommt das her? Wenn ich eine Skalarvariable einfach den Wert 1 zuweise, gebe mir das dann mit DevilPeak aus und eine andere Skalarvariable, wo ich einfach das Ergebnis drin speichere, ist diese Datei leer oder nicht. Und wenn ich das ausgebe, dann sieht es unter Perl 5.32 so aus. Das ist die Variable, in der ich einfach die 1 speichere, ist also einfach eine Zahl, eine Integerzahl. Und wenn ich mir angucke, wie sieht das aus bei der Variablen, wo ich diese Abfrage, ist die Datei leer drin speichere, dann sehe ich hier in Zeile 10 bei dem Pointer-Value ist ein Leerstring, ist also keine besondere Information da. Also ich kann nicht sagen, ist das jetzt ein boolscher Wert oder ist das wirklich der Leerstring. Wenn sich das Ganze unter Perl 5.36 anguckt, ist das für die Integerzahl immer noch genauso. Aber bei der anderen Variable sieht man jetzt, bei dem Pointer-Value steht jetzt dabei, ist ein boolscher Wert, und zwar in dem Fall der unwahre Wert. Es gibt eine Funktion, isBool, in dem Built-in, dazu kommen wir auch noch gleich, mit der kann ich überprüfen, ist diese Variable also eine normale Variable oder ist das ein boolscher Wert. In dem Fall ist es nämlich bei dem einen Scala, bei einem isEmpty, gibt mir das isBool 1 zurück, ist also ein boolscher Wert. Die eine Built-in-Funktion haben wir jetzt schon gesehen. Das ist ein neues Pragma, was einfach ein paar Zusatzfunktionen mitliefert in Perl 5.36. Zum Beispiel true, false ist bool, das ist bool haben wir gerade schon gesehen. Dann einige Funktionen, die man aus Scalar Util schon kennt, wie das Vuitton, Plest, RefType und sowas. Und vor wenigen Tagen in Perl 35.10 ist eine neue Funktion, nämlich trim, dazugekommen. Eine Funktion, die vermutlich auch schon auf CPAN 10.000 verschiedene Implementierungen hat, um einfach Whitespaces zu entfernen am Anfang und am Ende von einem String. Bin gleich fertig. Hier nur ein paar Beispiele zu diesen Built-in-Funktionen. Ich kann hier einfach mit useBuiltIn sagen, welche Funktionen ich wirklich nutzen möchte. Da das Ganze noch experimentell ist, muss ich entsprechend die Warnungen ausschalten und kann dann hier einfach die Funktionen true und false beispielsweise nutzen oder auch das ist bool. Und man sieht, dass das true und false sind intern dann auch wieder nur 1 und leerstring. Aber diese Funktion ist bool erkennt eben, dass das dann auch boolsche Werte sind. Genau, besonders schön ist es dann im Zusammenspiel mit Signaturen, weil ich dann bei den Default-Werten einfach auch sagen kann, diese Variable soll ein boolscher Wert sein und defaultmäßig ist es true. Wird mir hier dann eben entsprechend in Großschreibweise Good Morning Leipzig ausgegeben. Oder beim Aufruf von der Funktion kann ich dann auch einfach dieses False übergeben und man sieht dann schon direkt beim Lesen von dem Quelltext, was soll hier eigentlich übergeben werden. Es ist einfach deutlicher, was gemacht werden soll. Wenn das Modul, was das zum Beispiel, die Frage war, ob dann quasi bei der 1 das automatisch in True umgewandelt werden würde, das müssten die Module, die zum Beispiel JSON zusammenbauen, die müssten die Abfrage machen, ist das ein boolscher Wert? Wenn ja, ist das... Achso, nee, dann bleibt es die 1. Nee, also die Frage war, wenn jetzt, ich habe hier ja quasi als Default-Wert das True gegeben und wenn ich jetzt beim Aufruf von dieser Funktion eine 1 übergeben würde, dann wäre das die 1. Also das würde jetzt dann nicht als boolscher Wert erkannt werden. Genau. Das Blast ist eine Funktion, die es so in Scalar Util schon gibt, ist jetzt dann halt auch in das Built-in reingewandert. Und das Letzte ist, was ich hier zeigen wollte, das Trim entfernt eben Leerzeichen am Anfang und am Ende von einem String. Genau. Fragen? Hier im Raum nicht, aber Rico kommt.
Ja. René, herzlichen Dank für deinen Vortrag. Es sind ja noch einige Fragen im Chat eingetrudelt. Es sind einige Fragen hier im Chat eingetrudelt. Die erste beschäftigt sich mit dem Switch. Die Frage ist: Weiß René, ob Switch wieder aus der Sprache rausgenommen werden soll?
Ob es rausgenommen wird, weiß ich nicht. Max nickt. Weiß Max wahrscheinlich besser als ich. Genau, also Anmerkung vom Reini hier war, ist ein Hack, der ist jetzt weg.
Dankeschön. Der Martin fragt, Vermutung wäre, das geht jetzt zum Thema Smart Matching, die Vermutung wäre, dass Smart Matching zu unintuitiv ist für ein Core-Feature.
Ja, also das Smart Match ist schon seit Jahren, eigentlich seitdem es im Core ist, immer wieder Gegenstand von Diskussionen, wie hat sich das zu verhalten, da gab es auch schon etliche Änderungen. im Verhalten und es ist ziemlich komplex. Also bei so einfachen Sachen wie String- oder Zahlenvergleiche, da ist es noch einfach, aber sobald dann irgendwie Objekte oder sowas ins Spiel kommen, ist das Ganze relativ komplex und ich denke mal, das wird auch noch Jahre dauern, bis es da mal irgendwie was Stabiles gibt.
Okay, danke schön. Die nächste Frage kommt zu dem Thema Iteration. Ich zeige es dir mal eben. Ob Iteration mit einer Laufvariablen beim Array, wenn man in der Array iteriert, Entschuldigung, wenn dann entsprechend drei Variablen im Raum sind, was die dritte Variable hier entsprechend?
Ja, also enthält das dritte Element von dem Array. Also je nachdem, wie viele Laufvariablen du in der Vorschleife hast, genau diese Elemente werden dann aus dem Array rausgeholt.
Okay, sind also Teil des
Arrays, genau. Ja, genau. Okay.
Der Martin hat Bless ein Boolean-Resultat.
Bitte?
Der Martin fragt, ob das Bless ein Boolean-Resultat hat.
Muss ich gucken, weiß ich nicht. Aber ich würde vermuten, ja. Ob das Blessed als Rückgabewert einen Boolean-Wert hat.
Ja. Okay. Du hattest von den multidimensionalen Keys gesprochen, die wieder deaktiviert sind oder deaktiviert werden. Was ist denn der Grund? Kannst du da kurz drauf eingehen, weshalb die wieder rausgenommen werden?
Wie gesagt, ich habe die jetzt in der Vorbereitung zum ersten Mal überhaupt erlebt. Von daher keine Ahnung.
Okay, dann